Jetzt gibt es ja diese neuen Handheld-Plattformen, hatten wir ja schon angesprochen. Also neu sind sie nicht wirklich, also entwickelt sich natürlich auch weiter. Nintendo DS ist ein großer Erfolg mit diesem ganzen Brain-Kram und so weiter. Aber jetzt hier, was hier schon die ganze Zeit dazwischen funkt, ist ja jetzt auch eine interessante Plattform. Das iPhone schickt sich jetzt an, auch eine Spieleplattform zu werden. Was hältst du davon?
Halte ich sehr viel von, vor allem weil hier natürlich dann, ich sage es mal, die Nintendo-Methode des haptischen Interfaces schon eingebaut ist, ja, die einfache Bedienbarkeit. Und ich habe schon experimentelle Videos gesehen, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, da haben drei Leute zusammen Pong gespielt mit drei iPhones, sozusagen durch die Luft
Im
Netzwerk. Im Netzwerk. Und das ist erst der Anfang, wo die Leute jetzt anfangen zu experimentieren, wie man mit so einem Gerät interessante Spiele machen kann. Weil man kann ja noch die Kamera mit integrieren in das Spiel und das Bluetooth und das Netzwerk und online und
Touchscreen
und Beschleunigungssensor und Lautsprecher und Mikrofon. Also da sind alle Dinge drin, die ich brauche, um ganz interessante Dinge zu tun. Ja. Da wird viel Tolles, Experimentelles gemacht werden, was Vorreiter werden wird für Spiele, die dann irgendwann mal auf diesen Geräten. Ich bin ja auch der Meinung, dass diese Geräte alle zusammenwachsen. Ja. Ich habe ja damals, da hatte ich meinen Palm PDA, ja, ich hatte mein Telefon und meinen MP3-Player und keine Ahnung was in der Hand. Da habe ich auch immer gesagt, ich habe immer nur ein Gerät, was das alles kann. So, jetzt habe ich mein iPhone, das macht meine MP3s, ich kann meine Lieblings-DVD-Serien drauf gucken, ich kann telefonieren, ich kann online gehen, mein Kalender, E-Mail ist alles drin, was ich brauche. Ein Gerät, so wie ich es immer haben wollte. Ja. Und wenn man das jetzt allerdings zusammenschaut und die ganzen Ein- und Ausgabemethoden noch dazu sieht, dann kann ich ganz fantastische Spiele machen. Ich habe ja, keine Ahnung, 10 Millionen iPhone-User weltweit, mit denen ich dann kommunizieren kann. Und in 5 bis 10 Jahren werden alle diese
Handys... GPS ist jetzt auch noch mit dabei. Und
GPS ist auch noch mit drin, Location-Based Entertainment. Ja, also da ist ja eine große Zukunft eventuell. Muss man gucken, ob das auch haben will.
ja, das ist... Alter, könnte ich mir schon eine Menge vorstellen. Man, jetzt auch noch so, man läuft durch die Stadt und dann kann man natürlich irre Sachen machen.
Also ich habe mir immer vorgestellt, dass also das erste Spiel, das ich machen würde, wäre wirklich ein Location-Based Game, wo man durch die Gegend läuft und durch seine Handykamera guckt, ja, und anhand der Richtung, wo er guckt und GPS-Koordinaten, blendet er Dinge in das reale Bild ein, die aber nur in dieser virtuellen Parallelwelt sind. Wie zum Beispiel, dass ich nur durch mein Handy die Vampire sehen kann.
Augmented Reality. Da fehlt aber noch der Kompass in dem Gerät. Und
Das kriegen sie hin durch Triangulation und keine Ahnung was, Motion Sensor, wollen wir mal schauen. Ja? Oder so eine Art Matrix-Parallelwelt, dass man nur die Viecher erkennt, wenn man da durchguckt oder so. Aber da gibt es viele Sachen, die man da machen kann.
War das John Carpenter? They Live?
Ich glaube, es hat
schon diese alte Science-Fiction-Film, wo er die Sonnenbrille irgendwie aufsetzt und dann sieht er die Hälfte der Leute sind Aliens.
Oh, weia. Ich weiß gar nicht, ob ich das sehen will.
Nein, aber Daniel hat ja da auch, wurde vorhin so ausführlich, du hast ja ganz gut ausgeführt, das wusste ich auch noch gar nicht, wie Nintendo das so macht, also dass dieser Approval-Prozess so umfangreich ist. Das ist ja jetzt auch in der Diskussion bei Apple.
Die machen es ähnlich.
Gibt es da irgendwie schon?
Damit es nicht zu viel Schrott gibt, ganz einfach. Das ist natürlich, da gibt es einen Aufschrei natürlich. Ne? So, ich muss es genehmigen lassen und ich kann nur in euren Shop wenden und sowas. Aber damit schützt die Qualität des Marktes sich, damit da nicht kaputt geht. Und das müssen die Leute sehen, dass sie eben nicht Schrott verkaufen können. Ja, ich meine, dann nachher gibt es dann die ersten Leute, die irgendwelche Pornos damit anbieten und sowas alles. Und das will dann Apple nicht, weil das dann auch dem Image des Gerätes schadet und dementsprechend halt dann noch der Marktdurchdringung. Und wenn wir da mal schauen. Ich habe mit vielen gesprochen von Sony Ericsson und ich habe mit Nvidia gesprochen, mit allen Sachen. Die sagen alle, ja, danke Apple, dass ihr das iPhone gebracht habt. Ihr habt uns wachgerüttelt, wie Telefone eigentlich aussehen sollten. Ja? Weil diese, muss man sich ja vorstellen, wenn ich jetzt mein erstes Handy nehme, das war von Sony, das war das erste Handy mit Lithium-Ionen-Akku, das war richtig so ein Knochen, ja. Und das Vergleiche mit dem Handy heute, das hat sich ja kaum was geändert.
Ja.
Die Bedienung ist immer noch gleich, scheiße auf gut Deutsch.
Ist sogar schlimmer geworden, wenn du mich fragst.
Schlimmer.
Damals waren sie noch halbwegs schnell zu bedienen, aber jetzt...
Ich hatte ein Nokia N95, ja, mit 320 Applikationen drin, da blickt doch keiner mehr durch. Ja. Und dann ist es mir jemandem hingegangen, hat das Ganze vereinfacht und jetzt plötzlich sind sie alle aufgewacht und sagen, okay, in die Richtung müssen wir gehen. Wir werden mit einem großen Tara in 5 bis 10 Jahren da sein, dass diese ganzen Dinger viel einfacher zu bedienen sind und viel mächtiger, weil die Technologie macht ja einen riesen Fortschritt. Ja? Durch den Anspruch jetzt, dass dieses Dinger ja tragbare, komplette Computer sind, werden immer mehr Leute es schaffen, andere Dinge zu integrieren, Strom sparen, wie jetzt Nvidia, einen kompletten 3D-Chip zum Beispiel. Das heißt, 3D-Spiele auf dem Ding sind irgendwann überhaupt kein Problem. Haben sie jetzt schon auf ihrem Prototypen ja da gezeigt. Mhm. Ja? Das Ding hält 4 Stunden durch oder 5, ja. Das ist länger als die PSP von Sony. Gut, aber da geht's dann hin. Und ich freue mich schon, wenn ich in dem Ding das
veranstalte. Vor allem, man muss nicht so viel Geld investieren. Was hast du gesagt? Bei Nintendo muss man, glaube ich, irgendwie erstmal so $50,000 auf den Tisch legen, bevor man da überhaupt mal darf.
Ja. Das ist nur gut, die $50,000, dafür kriegt man natürlich auch was. Ja, man muss, wenn man, sag mal, so ein Wii-Titel brauche ich schon 20, 25 Leute dafür. Und jeder braucht so ein Entwicklungssystem. Mal $3,000-$5,000 plus die Rechner, plus die Software. Addiert sich natürlich, ja. Auf so einem iPhone natürlich ist es billiger. Aber es ist vergleichbar eben mit einer Gameboy-Entwicklung, ja. Beim Gameboy ist es viel günstiger, die Entwicklungssets. Nicht ganz billig, aber immerhin 1200 Euro für ein so ein Ding. Da brauche ich dann auch nur meine 7 Leute, um so ein Spiel zu machen. Und beim iPhone brauche ich jetzt vielleicht nur einen, nachher vielleicht 2, 3, 4. Kommen in ähnliche Regionen. Eine Gameboy DS-Entwicklung kostet heutzutage zwischen 400 und 500.000 Euro. Nur die Entwicklung von einem Spiel. Auf dem iPhone wird sich das dann irgendwann einpendeln zwischen, ich schätze mal, 50 und 250.000, je nachdem, wie groß es ist.
Die man jetzt selber aufwenden muss, um so ein Spiel zu entwickeln.
Nein, generell, wenn ich jetzt, sag mal, als Firma hingehen würde, ich will jetzt ein gutes Spiel auf dem iPhone entwickeln. Ja, da ist von Action-Spielen für 50.000 Euro, gut, Puzzle-Spiele sind einfacher, die zählen nicht, ja. Also von einem qualitativen, sag mal, ich will ein Realtime-Strategiespiel machen. Wie Warcraft, ja, da würde es vielleicht 50.000 Euro kosten. Würde ich dann eine Massive Online-Spiel machen oder ein Spiel, was ich online spielen kann, wird es dann dementsprechend skalierbar nach oben sein. Aber immer noch relativ günstig und da muss man gucken, wie die
verkaufen. Aber man muss nicht so viel in die Plattform investieren. Also nein. Apple nimmt ja gerade mal $100 irgendwie und dann hat man ja eigentlich alles.
Dann hat man alles, genau. Es werden sehr viele kreative Applikationen von Einzelcampern kommen, bin ich sicher.
Das heißt, ist ein heißer Tipp, dass der, also siehst du das so, dass das iPhone, dass Apple jetzt tatsächlich in diesem Spielemarkt auftaucht? Dass sie wirklich als Player dort.
Also, sie werden das Ding sicherlich nicht als Gaming oder als iGaming-Ding mal auf den Markt bringen. Aber es ist für sie ein wichtiger Bereich, weil die Leute auch spielen wollen. Und vor allem, sie haben jetzt auch gezeigt, dass sie wollen, dass das Ding billiger wird. Ja, gut, in Deutschland noch nicht, aber es gibt Länder, da kann man für $160 ein iPhone kaufen, ohne Vertrag und man hat das Ding in der Tasche. Und dann haben sie aber einen breiteren Markt, die Userbasis und dann ist es ganz klar, dass die Leute auch spielen wollen. Vor allem mit den Online-Fähigkeiten. Ja. Und da braucht es nur eine Killer-Applikation, die jeder haben will. Und plötzlich haben sie alle das iPhone.
Dadurch könnte ja auch, ich meine, die Programmierung fürs iPhone ist im Prinzip nahezu identisch, wenn man jetzt mal von den Sensoren und dem Touchscreen absieht.
Du weißt, welcher Prozessor da drin ist.
Ist ein ARM-Prozessor drin.
Welcher war der erste Homecomputer mit dem ARM-Prozessor?
Das war der Acorn.
Der Acorn, der BBC Micro, genau.
Das ist immer noch ein ARM-Prozessor. Also war kein ARM-Prozessor, sondern es war... Der Acorn-Prozessor.
Aber es war die gleiche Firma, ne? Acorn Risk Dingsbums oder Microchip, wie der hieß damals.
Und ich Acorn Risk damals, Machines.
Und das war ein gigantisch geiler Prozessor. Ich habe damals das Assembler gelernt von dem Ding. Der hat Dinge ganz anders gemacht als der 6502. Der kannte ja kein Branching, der ARM-Prozessor.
Nicht?
Nein. Was er gemacht hat, ist, du hattest vorne vor jedem Befehl die Flags. Ja. Du kennst das noch, dieses Branch on Carrier Set und so weiter.
Ja, ja, klar. Ja. Man.
Genau, und da bei dem ARM-Prozessor, das war ja ein 16-Bit- oder 32-Bit-Prozessor, da waren die ersten 8-Bit für die Flex reserviert. Mhm. Und wenn du sagtest, Branch on Carrier, hat er praktisch die Befehle, wo das Carrier-Flag nicht gesetzt ist, ignoriert und hat sie einfach übergangen.
Ah, verstehe. Das heißt, man hat für jede Instruktion attached die Information, wann das unter welcher Bedingung der nur ausgeführt wird.
Genau, und hat sozusagen so Bits gesetzt davor, wann und wann. Und dadurch, dass er, sag mal, rasend schnell durch den Speicher geht, ja, war das Ding so schnell.
Ist das jetzt bei der ARM-Architektur immer noch so?
Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Das ist inzwischen ARM 9 oder wie das immer ist, aber ich schätze mal, die Basis ist ähnlich geblieben. Deswegen sind die so schnell und so
spannend. Ich muss mal einen Podcast über ARM-Architektur machen. Ach Gott, so viele Podcasts, die man noch machen muss. Aber wie auch immer, ist auf jeden Fall, ich habe so 3D-mäßig das eine oder andere schon gesehen auf dem iPhone, das...
Eine alte PC-Grafikkarte.
Das drin. Kann was. Das
die ganz raffiniert arbeitet. Eine Grafikkarte, die zahlenorientiert arbeitet.
Die Zeilen?
Ja, oder die Zahlen?
Zeilen.
Wir haben damals die Grafikkarte auf dem PC gehabt. Die Firma wollte in den PC-Markt rein, hat es aber nicht geschafft.
Welche Firma? Von welcher Firma reden wir
denn jetzt? Wenn ich das noch wüsste.
Die jetzt im iPhone, wir reden jetzt konkret vom iPhone.
Wir reden von der iPhone 3D-Grafikkarte, die da drin ist, ja. Die hat 3D-Kapazitäten.
Ja, die hat 3D-Kapazitäten. Da gibt es ja auch OpenGL da drin.
Genau.
Ich überlege nur gerade, was
die macht.
Ob ich überhaupt weiß, welche Grafik.
Diese Grafikkarte hat.
Erzähl mal.
Die heutigen Grafikkarten haben ja einen Framebuffer von 512 bis 1 GB. Ja, und das liegt daran, dass die gesamten Texturen drin liegen, plus der sogenannte Framebuffer. Also das Bild, was dargestellt wird, muss bis zu 3 oder teilweise 5 Mal im Speicher liegen. Ja? Weil wegen Triple Buffering, noch Anti-Aliasing und Filterung, keine Ahnung was, deswegen brauchen die so viel Speicher. Die haben damals eine Grafikkarte vorgestellt, die einen minimalen Framebuffer brauchte, weil die nur zeilenorientiert gearbeitet hat. Ja, das heißt, sie hat den Framebuffer nur von einer einzigen Zeile halten müssen und diese Pixelinformation, die sie da gehabt hat, damit konnten sie rumspielen. Damit konnte man ganz tolle Geschichten machen. Und das soll die Grafikkarte sein, die da drin ist.
Power VR,
genau,
sagt Power VR. Die allgemeine...
Ja. Die Power VR Architektur, genau, das war die
Seite. Ja. Imagination Technologies, formerly Videologic.
Mhm. Die hatten wir damals und da kann man ganz tolle Sachen machen, vom Rendering her, ohne einen großen Framebuffer zu haben. Und das ist, glaube ich, der Trick, weil ohne Framebuffer brauche ich weniger Speicher, ich brauche weniger, sagen wir mal, aufwendige Chips und dadurch frisst das Ding nicht so viel Strom.
Hm. Ja, das ist die Technik. Genau, jetzt erinnere ich mich auch, also die sind ja Zulieferer für so fast den ganzen Embedded-Markt, also ganz viele von diesen Embedded-Prozessoren benutzen diese Grafik. Also jetzt im Falle von Apple ist es ja der Marvell Arm, wobei ja jetzt auch gemutmaßt wird, dass das hat Apple jetzt auch Mr. Jobs durchklingen lassen, die haben sich ja gerade diese PA-Semi-Bude gekauft.
Ach,
und mittlerweile wurde es auch bestätigt, dass sie halt jetzt tatsächlich mit diesem Team sich ihre eigenen Prozessoren entwickeln. Die werden bei ARM bleiben. Die gehen nicht auf Intel Atom.
Nee, aber ich glaube auch, dass die...
Die werden sich dann einen hochintegrierten Prozessor bauen, der einfach all das kann, was sie eben brauchen, genau für ihre Anwendung.
Also ich sehe bei Apple noch solche Sachen wie, ich übertreibe jetzt mal ein iPod Nano, ein iPhone Nano, also ein iPhone ohne den ganzen Klumpern schon rum.
Wie ohne Bildschirm?
Nee, schon mit Touch und drum und dran, aber kleiner, sexier und eher Multimedia fokussiert und nicht Office-orientiert. Das Ding ist ja ein Internet, Multimedia, sonst was Ding, ja. Aber ich sag's mal, ein iPod... den normalen mit Telefon drin, dass sie in die Richtung gehen, ja, und dass
aber es ist auch ein iPod mit einem Telefon drin.
Ein iPod Touch, der ist groß, aber stell mir vor, das Ding halb so groß. Aber ich kann trotzdem alle meine Videos anschauen.
Da habe ich meine Zweifel, ob sie da noch kleiner gehen. Da würde ich ja fast eher sagen, sie werden eher noch größer. Aber naja, wir wollen jetzt ja auch keinen Apple-Podcast aus dem Chaos Radio Express machen. Trotzdem ist das natürlich interessant im Hinblick auf Computerspiele. Auch deshalb, weil ja der Macintosh eigentlich derzeit in der Computerspielewelt keine Rolle spielt, kann man sagen. Ne?
Keine Rolle.
Aber in dem Moment, wo man halt fürs iPhone entwickelt, darauf wollte ich vorhin hinaus, benutzt man dieselben APIs und Entwicklungswerkzeuge, genau. Und man muss auch einen Macintosh sowieso schon mal auf dem Tisch haben, um das zu machen. Das heißt, man kann wahrscheinlich 80-90% des Codes sofort wiederverwenden, muss dann noch ein anderes User-Interface drauflegen, aber Spiele haben ja in der Regel, benutzen sowieso relativ wenig von dem Native Environment, von daher ist es vielleicht sogar noch weniger. Könnte dazu führen, dass das iPhone auch den Spielemarkt für den Macintosh wieder neu belegt.
Es ist möglich, also der Macintosh-Spielemarkt funktioniert momentan ziemlich seltsam. Es gibt drei hochspezialisierte Firmen weltweit, die Rechte für Spiele aufkaufen und die selber umsetzen auf Macintosh und die dann dort vertreiben.
Weißt du, die drei...
Müsste ich nachgucken. Es gibt so einen Oberguru in den USA, der macht das ganz alleine. Mhm. So ein Ding portieren für eine Firma. Ich muss mal nachschauen, wie die heißen, ich habe es vergessen. Aber das sind die wenigen, die sowas tun. Es gibt einen Star-Entwickler, der Macintosh unterstützt, 1:1. Das ist World of Warcraft, Blizzard. Alle Spiele von Blizzard laufen auf beiden Plattformen.
Mhm.
Da sind es aber die wenigen, weil man muss es ja von Anfang an unterstützen, um das so zu tun. Und das machen noch nicht viele. Und die Problematik beim Apple ist halt, dass er sehr businessorientiert ist, ja, und dann auch nur einen ganz gewissen Markt anspricht. World of Warcraft hat deswegen so einen großen Mac-Durchsatz, weil sie es halt von vornherein unterstützt haben. Ne? Aber ist schwierig. Ich glaube nicht, dass es den Macintosh-Spielemarkt beleben wird. Das, was es eher beleben wird, sind die dann betriebssystemunabhängigen Online-Spiele.